With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, KACHAVA.com, and use code FITNESS for 15% off.
Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. Ja, hi Andi, grüß dich.
Shazeb, im Raum.
Genau, nach 3 Jahren haben wir es mal geschafft. Erstmal waren wir ja bei dir zu Hause. War da der Paul dabei? Nee, der Paul war nicht dabei.
Der Paul war auch noch bei mir zu Hause, aber da warst du doch nicht dabei.
Ich war einmal bei dir oben und dann saßen wir nebeneinander. Das weiß ich nicht. Das war relativ am Anfang.
Ja, genau. Unterm Dach im alten Haus.
Stimmt. Das war in München das Haus, gell?
Ja, in Kreiling, genau. Also
ja, Kreiling. Ja, genau. Ja, sehr schön. Du bist hier.
Ich bin hier. Ich bin bei euch. Ja, in Ketsch.
Du hast ja einen Termin morgen und wir haben das private, freundschaftliche jetzt mit dem Podcast verbunden. Ist eine schöne Sache und wir haben jetzt gerade die Kinder hochgeschickt, ins Bett, haben wir noch kurz ein Spiel gespielt und jetzt haben wir die nötige Ruhe, um zu quatschen. Und ich hatte dir letzte Woche von einer meiner Reisen eine Idee zugeschickt und du hast da sofort zugestimmt. Übrigens, bevor ich zu der Idee komme, ich habe tatsächlich letzte Woche auf dem Firmen-Event bei unserem Senior Leadership Team, also die Top, ja, lass es 20 Leute der Firma sein, inklusive Vorstand, da habe ich das Konzept des First Teams vorgestellt. First Team. Und ich muss sagen, ich habe extra bei der Vorstellung gesagt, es ist unintuitiv, weil ich fand das komisch, damals als du mir das erklärt hast mit dem First Team. Ey, das ist voll gut angekommen. Die Leute haben alle genickt, haben gesagt, das macht total Sinn. Hintergrund ist, damals hast du ja gesagt, also vielleicht kannst du es ja direkt mal erklären, was ist es?
Also First Team, das Prinzip des First Teams ist, dass du als Leadership Team, jetzt sagen wir mal, das ist du mit deinen Direct Reports, dass deine Direct Reports das First Team sind und eben nicht sie plus ihr Team, das sie anführen. Was heißt das im Grunde genommen? Dass du alles in deiner Macht Stehende tust, dass dieses Team erfolgreich ist. Dieses Team von Peers eigentlich. Ja. Warum? Damit steigerst du den Wert des Unternehmens und du tust im Grunde das Richtige, was for the greater good. Weil warum? Was passiert normalerweise? Und das ist ja auch verständlich irgendwo. Du hast ein Team, du bist deinem Team, das du führst, auch Rechenschaft schuldig in einer gewissen Form. Wenn das deine Mitarbeiter sind, die du anführst, dann hast du das Risiko, dass du das Beste machst für das Team, was aber nicht das Beste ist, deswegen für die Gesamtorganisation. Sei es an, jetzt mal Budget, ist immer so ein schönes Thema. Ja, nutze ich mein Budget so perfekt, dass es für mein Team perfekt passt? Oder gucke ich, wie ich es am besten nutzen kann für die Gesamtorganisation? Und dann kann es auch mal sein, dass ich was abgebe, weil Team A damit gerade einen größeren Impact machen kann, als mein eigenes Team. Heißt aber natürlich, als Führungskraft muss ich meinem Team, das ich führe, Erklärungen geben, warum ich das so gemacht habe. Das ist für viele Leute eben eine größte Herausforderung. Deswegen unter anderem First Team, Teams of Peers, also Leadership Team, die halten zusammen und gucken auch, dass sie sich gegenseitig helfen können.
Ja, genau. Und ich kann das unterschreiben und würde weitere Gründe anführen. Ich habe letzte Woche gesagt, hey, das war ja quasi die Kickoff-Veranstaltung von unserer Gruppe. Und bei der Kickoff-Veranstaltung geht es ja dann auch um die Gruppenziele. Es geht dann auch um das Gemeinsame. Und ich erinnere mich daran, dass wir da standen in diesem Raum. Also ich stand da vorne und ich habe da mein Thema vorgestellt und habe dann gesagt, ich würde einen Appell aussprechen. Ich glaube, es ist eine ganz natürliche Entwicklung, wenn jeder seine eigenen Direct Reports anguckt und das Budget seines eigenen Bereichs, genau wie du sagst. Aber das ist eigentlich eine typische Silo-Denke. Und ich habe gesagt, das First Team, das habe ich gelernt von dir, ist ja die Leute, die auf deiner Ebene sind, weil ihr gemeinsam habt ja eigentlich ein Ziel und dem muss man gerecht werden. Das heißt, man muss mit mindestens, das habe ich dann als Conclusio abgeleitet, mit mindestens 50% seiner Zeit oder Energie da reingehen. Also überlegen, was machen die Leute links und rechts von mir? Und das wurde wirklich begrüßt und insofern war das eine schöne Erinnerung und da hat mir der Podcast auch geholfen.
Hast du dir ein paar tausend Euro Beratungskosten gespart? Ja, also ich kann sagen, dass das ist wirklich was, was immer wieder überraschend kommt für Teams, also eigentlich so eingängig ist, trotzdem überraschend und auch nicht so ganz leicht in der Umsetzung, weil es eine Umgewöhnung ist von dem, wie du bisher vielleicht geführt hast. Und das in Kombination mit den Five Functions oder Dysfunctions of a Team, das ist extrem eindrucksvoll beziehungsweise wertvoll für Teams. Ja, zu sagen, Vertrauen ist ja da die unterste Basis, das hatten wir auch schon mal in einem Podcast. Wenn du deinem Team und in dem Fall das dem First Team vertraust, dann kannst du auch dadurch eine healthy Debate haben und kannst dich committen und kannst die anderen auch challengen, ohne dass es als Kritik persönlicher Natur wahrgenommen wird. Aber das geht eben nur, wenn du dieses Team auch als Team betrachtest und nicht als eine Gruppierung von Leadern, die zusammenkommen. Ich bin da sehr großer Freund von und habe gesehen, dass Leadership-Teams dadurch einen ganz anderen Level an Qualität erreichen.
Sag mir noch mal kurz, also Five Dysfunctions of Teams, ist das von Tuckman?
Lencioni ist das, also wahrscheinlich geht es auf andere Theorien zurück, aber Lencioni ist, der das Buch geschrieben hat, The Five Dysfunctions of a Team. Also da gibt es die Ebenen Vertrauen, Healthy Debate oder Healthy Conflict. Also wenn ich Vertrauen habe, dann kann ich einen gesunden Konflikt ausführen mit meinem Team. Und nur wenn ich diesen Konflikt ausgetragen habe, wenn ich meine Meinung eben offen sagen konnte, dann kann ich mich auch committen. Weil ich weiß, ich wurde gehört, vielleicht wurde meine Meinung nicht akzeptiert, aber ist egal, weil letztendlich weiß ich, mein Team hat richtig entschieden und dafür stehe ich dann. Und wenn ich mich committed habe, dann kann ich mich auch accountable zeigen oder auch andere daran halten, zu sagen, hey, wir haben uns auch committed, gewisses zu tun. Wenn jemand das nicht macht, zu sagen, wie kann ich dir helfen, das besser zu machen? Ja? Und im Grunde geht es dann dahin, dass du, wie du auch sagtest, auf ein gemeinsames Ziel hinsteuerst und das Team darauf hinsteuert, unbeachtet dessen, ob das jetzt das Beste ist für dich persönlich oder ungeachtet dessen, ob das das Beste ist für dein eigenes Team, solange es das Beste ist, was das Ziel zum Erreichen bringt.
Nee, cool. Dann lass uns doch zum Thema von heute kommen. Ich kann mal die Zuhörer kurz aufklären, worum es ging. Ich hatte dir letzte Woche eine Sprachnachricht geschickt, weil ich mich gefragt habe, wann war eigentlich die erste Person ihrer Art die erste, die etwas gemacht hat? Also im Prinzip der Begriff des Trailblazers, das wird ja in den USA gerne benutzt. Trailblazer ist jemand, der quasi einen neuen Weg freimacht für Nachzügler. Also ein Beispiel wäre, ich glaube aus der Geschichte gibt es ja da wahnsinnige Persönlichkeiten, zum Beispiel Rosa Parks, ne, die ja die erste schwarze oder afroamerikanische Frau dann sich geweigert hat, im Bus die Plätze einzunehmen, die für die Schwarzen gedacht waren, sondern sich einfach vorne hingesetzt hat und gesagt hat, ich akzeptiere das nicht. Und dann gibt es natürlich andere Figuren, die auch die ersten waren, die etwas gemacht haben und damit Mut gemacht haben, anderen das auch zu tun. Die Frage vielleicht zurück an dich, was hast du gedacht, als ich dieses Thema vorgeschlagen habe? Weil ich habe auch Ideen im Kopf gehabt und dachte mir, das ist eigentlich extrem stark, dieses Konzept, wenn jemand Vorbild für dich werden kann, weil er oder sie zum ersten Mal was gemacht haben. Aber auch so auf den Berufskontext gesehen. Konntest du dir da irgendwas vorstellen?
Ja, also du hast ja ein paar Beispiele gegeben. Rosa Parks, Amelia Earhart als die erste Frau, die den Atlantik überquert hat, also mit dem Flugzeug überquert hat. Ja. Was bei mir da hängen geblieben ist im Sinne von Business, ist den ersten Weg zu gehen, der davon abschweift, was andere gemacht haben. Ja, also ich gehe einen unbekannten Weg und ich riskiere etwas. Ja, und dann habe ich mich gefragt, dieses Riskieren wieder auf, warum haben diese Leute den Mut, was zu riskieren? Was ist da bei denen anders? Und was hindert andere daran, diesen Weg nicht schon gegangen zu sein? Ja, der ist ja meistens nicht unbekannt gewesen. Es gibt ja häufiger mal, dass die Annahme, da könnte, also sei es Kolumbus oder ähnliches, auch im Wirtschaftsweg, dass man neue Technologie ausprobiert, neues Businessmodell ausprobiert. Das ist meistens ja nichts komplett Neues gewesen. Jemand anderes hatte die Theorie, aber derjenige, der es zuerst anwendet, hat einen Mut bewiesen. Und das hat mich interessiert, nochmal darüber zu diskutieren. Warum ist das so? Was hat diese Person, was unterscheidet die? Ist es wirklich nur der Mut? Was hindert andere dabei? Und auch nochmal zu sagen, naja, jetzt sprechen wir über die Erfolgreichen. Was ist denn, wie viele Leute gibt es denn, die diesen Weg probiert haben, die nicht erfolgreich waren, von denen wir nur nicht mehr sprechen? Gibt's die auch? Ist das gleiches Verhältnis oder spricht man einfach nur nicht über die? Passiert es vielleicht häufiger, als wir denken, dass jemand so Wege geht und man merkt es einfach nur nicht, weil man es nicht weiß, weil es kein Erfolg war. Also das ist mir so durch den Kopf gegangen, als du das Thema vorgeschlagen hast.
Ich glaube, der Default ist, dass ja bei vielen Leuten, die eben nicht diesen Sonderweg gehen oder den neuen Weg gehen, die Angst da ist, dass sie scheitern könnten. weil das halt ein unbekannter Weg ist. Und ich glaube, das Unbekannte ist das eine. Wahrscheinlich gibt es auch die Fälle, dass sie andere Leute kennen, die den Weg gegangen sind und gescheitert sind und dass sie ihn deswegen nicht gehen. Aber es gibt Leute, die dann trotzdem sagen, hey, nee, ich mach das jetzt so. Und vielleicht können wir damit anfangen, dass wir vielleicht mal selbst in unserem Gehirn browsen und überlegen, wann haben wir denn sowas mal gemacht? Also ich kann vielleicht ein Beispiel geben, damit starten. Du weißt ja natürlich, ihr kennt uns ja persönlich auch ganz gut. Meine Community, in Anführungszeichen Community meiner Eltern, wir stammen ja aus Pakistan. Also meine Eltern sind Anfang der 70er Jahre aus Pakistan nach Deutschland gekommen und meine Eltern haben hier quasi ihr Leben von null aufgebaut und die Community meiner Eltern, das ist jetzt going forward für mich der Begriff Community. Natürlich ist meine eigene Community eine sehr gemischte Community, in der größte Teil wahrscheinlich Bio-Deutsche sind, ja, also Deutsch-Deutsche. Aber ich kenne auch viele pakistanischstämmige Menschen, kenne auch viele Inder und so weiter. Aber ich würde sagen, in der Community meiner Eltern war ich wahrscheinlich einer der Ersten, der ganz, ganz vokal diese Idee der modernen Ehe, also kein zwanghaftes Gleichberechtigtsein auf beruflicher Ebene, aber die gleichen Chancen haben, die gleichen Optionen haben. Aber das heißt doch gleichberechtigt, natürlich, aber nicht mit dem gleichen Outcome, sondern mit den gleichen Chancen, dass ich das propagiert habe. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will eine Beziehung auf Augenhöhe haben, in der auch meine Frau sagen kann, hier, ich will jetzt hier 100% arbeiten oder auch die Optionen diskutieren, vielleicht bleibe ich ja zu Hause mit den Kindern. Und ich glaube, dass das schon neu war. Mittlerweile, wir haben das auch gestern im Auto diskutiert, Mubina und ich, gibt es mittlerweile in der Generation so eine halbe Generation nach uns, ist es irgendwie Standard geworden. Vielleicht war das aber auch einfach die Zeit, die uns geprägt hat auch, ja, und die auch diese anderen Menschen geprägt hat. Aber ich glaube, da habe ich schon mir gedacht damals, dass das schon vielleicht irgendwie mutig ist, das dann auch so zu sagen und dann auch zu zeigen, na klar, habe ich die Kinder mal alleine und ich wechsle natürlich Windeln und so, ja. Das ist für meinen Vater nicht normal gewesen. Mein Vater hat keine Windeln gewechselt. Der hat zu Hause jetzt nicht groß geputzt, ja. Macht er mittlerweile schon, der hat sich, glaube ich, da auch geändert. Aber das war, glaube ich, schon eine neue Entwicklung. Im Arbeitskontext kann ich vielleicht auch noch ein Beispiel geben. Erinnere ich mich, in meiner ersten Leadership-Rolle habe ich bereits angefangen, auch emotional zu führen. Das war dann schon, glaube ich, etwas, das war eher in mir drin, dass ich mir dachte, hey, die Connection ist doch wichtig mit Menschen. Und ich glaube, ich hatte vielleicht auch das Glück, ich habe in USA die Arbeit gesehen. Ich habe in USA ja gearbeitet, genau wie du auch. Und die sind ja, was Leadership und die Konzepte von moderner Führung angeht, uns ein paar Jahre voraus. Und ich habe das dann mitgenommen von dort. Und die Tech-Industrie ist ja da auch fortschrittlich im Vergleich zu anderen. Und habe das dann hier in Deutschland gelebt und ich muss sagen, also bei SAP dann weniger, weil die SAP an sich ist ja eine modernere Firma, aber jetzt bei MAP und auch jetzt hier in dieser Firma ist es für einige Leute auch immer noch neu, dass man so voll auf Augenhöhe ist als Führungskraft. Natürlich ist jedem klar, dass ich die Führungskraft bin, aber ich lasse es halt nicht irgendwie raushängen, ja, weil ich glaube, das bringt auch nichts. Warum sollte ich das tun? Ich gehe in Vertrauensvorschuss, Vorleistung und versuche, menschlich zu führen. Ich glaube, die Benefits sind extrem. Und ich hoffe, dass dadurch auch viele Kollegen das sehen und das als eine Option wahrnehmen, ne? Dass man das so machen kann.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Ich glaube, dass das Führungsthema ist das, was uns beide geprägt hat, irgendwie die Art und Weise, dass wir vielleicht anders als der traditionelle deutsche Stil oder früher zumindest führen, auf Augenhöhe, wie du sagst. Das neue Wort wäre empowern, ja, den Mitarbeitern in die Verantwortung nehmen, aber auch die Verantwortung geben, Dinge selbst umzusetzen, weil ja, wir arbeiten halt mit Teams zusammen, die auf sehr hohem Niveau agieren einfach. Ja. Da denke ich, ist es angebracht und trotzdem ist es nicht immer der Standard gewesen. Denke ich, ist auch was ich auch sagen kann, in dem SAP-Kontext nicht, aber dann bei Roche auch noch, auch wenn sich da jetzt viel, viel geändert hat, die Führungsweise in einigen Bereichen war eben noch traditionell. Ja. Und dann seinen Stil beizubehalten, zu sagen, nee, ich verändere mich da nicht, ich will authentisch bleiben und mein Stil ist halt so. Ich habe mir den zum Teil abgeguckt bzw. angeeignet, aber habe ihn auch so angeeignet, wie ich ihn für mich halt passend erlebt habe. Ja, also ich habe ja nicht alles, wie du auch nicht, übernommen von irgendwem anders, sondern du hast dir Dinge abgeschaut und guckt, was funktioniert dann für dich. Das, glaube ich, ist auch dann auch ein einzigartiger Weg, den man immer geht. Mein Empfinden ist nicht so mutig, dass das ein neuer Weg war, weil ich gesehen habe, der funktioniert ja schon. Ja, also bei anderen zumindest. Oder nicht unbedingt in meinem Kontext, aber in anderen Kontexten. Was ich für mich beanspruche als First Mover ist im Grunde genommen, als ich Roche verlassen habe, gesagt habe, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich fühle mich zwar in dem Falle wohl, ist eine tolle Position und trotzdem ist es nicht das, was zum jetzigen Zeitpunkt für mich richtig erscheint. Und da haben mich ja doch einige Kollegen, Kolleginnen ja hinterfragt, oder auch meine Familie hat mich hinterfragt zum Teil, zu sagen, was machst du da? Bist du sicher, dass du das machen willst, diese Position aufgeben? Du hast da jetzt eine Karriere gemacht und wäre dein nächster Schritt nicht eigentlich woanders? Und jetzt gehst du zu einer kleinen Firma und du weißt nicht, was da los ist. Doch, trotzdem bin ich sehr froh, darüber diesen Weg gegangen zu sein, auch wenn er mich jetzt nicht bei Nanotempo hat bleiben lassen, sondern dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied auch, den die First Mover zusammen gemeinsam haben, nicht in die Vergangenheit notwendigerweise zu schauen und zu hinterfragen, warum habe ich das gemacht, war das richtig, sondern zu schauen, wo bin ich jetzt und ist das richtig, fühlt sich das richtig an? Und wenn nicht, dann weiterzuschauen. Ja? Und wenn es sich richtig anfühlt, ja perfekt, dann gehe ich da weiter rein und gucke, wie ich da letztendlich gestalten kann. Und nicht mit Reue zurückzuschauen. Das ist, glaube ich, einer der Unterschiede, der dann auch diese First Mover zum Teil, da sind zwar erfolgreicher oder zumindest glücklicher macht.
Du erinnerst mich an zwei Sachen. Das eine ist die Krankenpflegerin Bronnie Ware, die das Buch geschrieben hat, The Seven Regrets of the Dying. Das war ja eine Palliativ-Krankenschwester in, ich meine, Australien. Und die hat ja dann irgendwann so einen Blogpost geschrieben, der explodiert ist, weil alle Menschen gefühlt Interesse daran hatten, was Sterbende denn bereuen. Und eine der sieben Dinge, die sie aufgeschrieben hatte in ihren Post, später dann Buch, war, dass die Menschen, die am Ende des Lebens standen, gesagt haben, hey, ich bereue all die Dinge, die ich nicht probiert habe oder nicht gemacht habe. Das ist eine, woran mich deine Geschichte erinnert. Das andere ist Druckfrisch von letzter Woche. Das ist ein sehr senioriger Kollege aus unserer Firma, der eine sehr gute Stelle hatte in einem Tech-Unternehmen und die Stelle verlassen hat. Und seine Begründung ist total cool. Also wir sind zusammen in den Raum gelaufen und er meinte dann so zu mir, ja, ich war ja 11 Jahre da und da und ich hatte die und die Position. Und der Moment, als ich gemerkt habe, so, jetzt bin ich sicher, jetzt bin ich okay, jetzt bin ich in diesem System, mir kann nichts mehr passieren. Das war der Moment, als er gesagt hat, ich wusste, ich muss da weg. Das ist halt kein Growth Mindset, das ist Complacency Mindset. Und das haben wir heute Mittag auch kurz besprochen. Der Mensch ist ja irgendwie schon gepolt darauf, dass er Bequemlichkeit sucht irgendwie, ne, oder sich in Bequemlichkeit gut fühlt. Das ist halt Bequemlichkeit. Aber letzten Endes ist nicht das, was ihn weiterbringt. Und ich finde, da hilft uns auch die Sportanalogie. Also Sport, da ist ja an die Grenze gehen eigentlich die Baseline für die Weiterentwicklung. Also immer so ein bisschen am roten Bereich sein und was Neues machen, lernen. Wir sind leider hier in Deutschland auch, das ist ja irgendwie Story of my life gerade, ja, dass ich Leute immer wieder darauf hinweise, hey, es ist irgendwie 11:45, ja, wir haben einige Probleme, die vor uns stehen und liegen und wir können uns nicht erlauben, den Status quo zu halten, oder? Also die deutschen Firmen, also da müssen wir auch als Berater, Beratende, die Leute darauf hinweisen, dass wir Dinge mutig versuchen müssen, anders zu machen, weil sonst die Länder links und rechts uns überholen.
Ja, wunderbar. Mir fällt da eine Geschichte zu ein, die mein Physiotherapeut mir jetzt letzte Woche erzählt hat. Da weiß ja, gehe ich regelmäßig hin. Und der Chris Löwe in dem Falle, sei gegrüßt, falls er das hier hört, keine Ahnung, hat nochmal erzählt, das weißt du auch, wie bilden sich Muskeln? Wie baust du Muskeln auf? Indem du die Muskelstränge im Grunde anfangs ein bisschen nicht zerstörst, aber anreißt. Ja, und erst dann, wenn sich der Muskel wieder letztendlich zusammenbaut, dadurch wächst er letztendlich. Ja, du musst ihn aber erstmal an den Rande bringen, dass er so stark belastet ist, dass er im Grunde ein bisschen kaputt geht dabei. Und genau das ist das, was du ja auch gerade im Kontext sagst, auch mal mutig sein, Risiko eingehen. Und wenn du dich zu sicher fühlst, also wenn du deinen Muskel nicht mehr beanspruchst, wenn er nicht mehr wehtut im Zweifel, dann baut er sich nicht mehr auf. Und das ist auf Dauer gesehen, baut er sich sogar ab. Das fand ich ganz spannend nochmal. Habe ich zwar mal im Sportunterricht gelernt, aber wieder nicht auf dem Radar gehabt, dass das im Grunde auch biologische Natur ist, dass es durch Weiterentwicklung auch passiert durch eine Zerstörung dem, was vorher da war. Ja? Und das gibt es ja auch in ganz anderen Bereichen. In der Biologie gibt es das, aber auch in der Geologie und der Physik ja auch. Ja? Und wenn wir häufiger mal Organisationen mit Organismen vergleichen, ja, warum tun wir das dann nicht auf der Ebene auch? Vergleichen dort mal, wie entwickelt man sich weiter? Was ist dieser Growth Mindset eigentlich? Dinge zu verlernen auch, ja, und neue Dinge zu lernen. Nicht mehr die alten eingetrampelten Trampelpfade zu gehen, sondern neue Wege zu gehen. Und ja, fällt man dann mal auf die Nase. Ja klar, aber was heißt denn auf die Nase fallen? Das ist ja auch nochmal was. In unserem Kontext hier ist ja auf die Nase fallen, du verhungerst ja nicht deswegen. Ja?
Also dreimal eingebettet, es sei denn, man lebt in Starnberg und hat hohe Unterhaltskosten. Ja? aber lass uns mal gerne weitermachen und das vielleicht aufdröseln nochmal. Also wir haben jetzt etabliert, es ist gut, den Muskel zu trainieren, vielleicht neue Wege zu gehen. Mich würde mal interessieren, die Menschen, über die wir am Anfang auch gesprochen haben, ja, diese Wahnsinnspersönlichkeiten, die auch in der Geschichte ihre Spuren hinterlassen. Was haben diese Menschen, was der durchschnittliche Mensch nicht hat? Ist es eine große Menge an Mut oder ist es Gleichgültigkeit darüber, was andere denken? Weil ich glaube, das ist das Zweite. Also was sagen die anderen, ist, glaube ich, ein großer Driver für uns, oder? Also wenn wir jetzt an Karriere denken oder im Unternehmenskontext irgendwie Status oder so. Ich glaube, mein Gefühl ist, da gucken viele Menschen drauf. Wie sehen andere mich? Statt zu überlegen, wie sehe ich mich denn selbst und wofür bin ich hier?
Das spielt sicherlich eine Rolle, aber wie werte ich das, dass andere mich sehen und vielleicht kritisieren dafür oder auch nicht mehr für voll nehmen, wenn ich jetzt einen neuen Weg gehe oder ein Risiko eingehe, anstatt selber zu sagen, womit fühle ich mich eigentlich wohl oder was will ich erreichen, was will ich für mich bewegen dann auch. Und es ist vielleicht auch ein Thema von, wie hoch ist der Druck, den ich habe. Das, denke ich, spielt zumindest eine kleine Rolle, zu sagen, komme ich dieses Burning-Plattform-Thema. Ja, wenn ich mich komplett wohlfühle, dann ist der Anreiz, diesen Wohlfühlbereich zu verlassen, der ist nicht so stark gegeben. Als wenn ich jetzt sage, naja, ich habe nichts mehr zu verlieren, beziehungsweise ich fühle mich gerade schlecht. Rosa Parks hast du genannt. Ja, also die hat ja letztendlich auch über abwägen müssen, bleibe ich in dem Konstrukt, in dieser politischen Haltung verhaftet, die gerade angelegt wird, oder breche ich das mit dem Bewusstsein, dass sie ja auch Bestrafungen auslösen kann oder ausgelöst hat in dem Fall. Aber letztendlich war der Drang, das zu verlassen, dieses System zu verändern, größer, weil es eben schrecklich war und zum Teil ja leider immer noch ist. Das, denke ich, ist auch ein Anreiz, sowohl dieses Burning Platform oder Burning Ambition zu sagen, hey, ich habe die Möglichkeit, hier was zu verändern. Diese Kombination, dieses Bewusstsein spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle bei vielen Leuten, die diese Veränderung gehen. Und auch ein Elon Musk, ja, der hat jetzt nicht so richtig die Burning Platform, aber diese Burning Ambition, was zu verändern. Er will die Menschheit retten letztendlich, ja, und geht dafür ganz verrückte Wege, wohin andere eben dafür erklären, aber letztendlich hat er den Mut, das zu tun, weil er diese Vision halt hat und stark verfolgt. Und das, denke ich, diese Kombination macht einen großen Unterschied bei Menschen.
Ja, also ich lerne gerade zwei Sachen. Das eine ist, der Elon Musk gibt einem das Gefühl, dass er keine Angst hat, irgendwas zu verlieren. Also ich meine, dieses Thema mit der Kohle, ja, das gab es ja mehrfach, dass man gesagt hat, okay, jetzt hat er sich in den Ruin getrieben mit Twitter oder X und dann die Überschuldung mit Tesla. Ich meine, der ist ja schon dahingehend unterwegs ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube, da ist was dran. Also wenn du kein Risiko eingehst, hast du irgendwie gefühlt schon verloren. Die Frage ist ja auch, welchen Anspruch hast du? Vielleicht willst du gar nicht der sein, der einen neuen Weg ebnet. Aber ich glaube trotzdem, dass jeder Mensch, der auf die Erde kommt, in gewissen Dingen begabt ist und ihm oder ihr Dinge leichter fallen als anderen. Das glaube ich schon. Und wenn das der Fall ist, was spricht denn dagegen zu sagen, ich finde diese Sache, in der ich einfach begabt bin und dort gehe ich neue Wege.
Ich befürchte, dass wir in unserem System teilweise die Mittelmäßigkeit belohnen, ja, muss ich auch mal sagen, und dann suche ich nicht weiter nach dem Thema, was mich richtig begeistert. Und wenn ich einmal da angekommen bin in der Mittelmäßigkeit, ja, das ist dann auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kapitalistisch, aber dann fühle ich mich wohl genug und das passt schon irgendwie. Ja. Aber ich kann nicht das ausleben. Oder ein ehemaliger Senior Manager, der jetzt, und der Barosch war, jetzt bei Bayer ist, hat immer gesagt, hey, was wäre denn, wenn alle so begeistert wären an ihrem Job, wie sie in ihrem liebsten Hobby arbeiten? Weil da verbringen die Leute Stunden und Tage lang und verdienen nichts dabei, aber investieren da Zeit ohne Ende, weil es ihnen Spaß macht, weil sie da vielleicht auch gut drin sind. Und hey, wenn wir das auf einen Job matchen können, wenn jeder so einen Job hätte, der ihnen einfach nur super viel Spaß macht, weil sie eine gewisse Begabung darin haben und so lange weitersuchen, bis sie diesen Job gefunden haben, der darauf passt, wie viel Energie könnten wir damit freisetzen? Das fand ich ganz faszinierend, was er da gesagt hat, weil im Grunde heißt es, hey, du musst eigentlich viel mehr experimentieren und schauen, was passt für dich eigentlich. Wo bist du wirklich gut drin? Und die Gelegenheit wird uns in unserem, ja, leider schon im Schulsystem nicht so richtig gegeben. Und danach, ja, werden wir auch nicht davon abgehalten, aber wir werden auch nicht dazu ermuntert, das zu suchen. Weil eben, meines Erachtens, die Mittelmäßigkeit, hört jetzt dramatisch an, aber wird belohnt, beziehungsweise es wird nicht belohnt, dass du auch diese Risiken eingehst. Da scheint es zumindest so. Das ist was ich zumindest mal mitnehme dabei.
Ich habe mal parallel nochmal geguckt, die Bronnie Ware, diese Krankenschwester, das waren jetzt nicht 7 Dinge, sondern 5. Und ich kann es ja mal sagen, das Erste, was sie aufgeschrieben hat, ist das, was wir jetzt hier besprechen. Und zwar, I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Ich glaube, das ist wahr. Also es ist auch ihr erstes aufgeschriebenes Gesetz. Und nicht sagst, die Leute erwarten von mir, dass ich jetzt eine Familie habe, ein Haus habe oder steady income oder was auch immer. Dann sagt sie, I wish I hadn't worked so hard. Ich wünschte, ich hätte nicht mich kaputt gearbeitet. I wish I'd had the courage to express my feelings. Also Gefühle zeigen. Dann Nummer 4, I wish I had stayed in touch with my friends. Und Nummer 5, I wish I had let myself be happier. Also da stehen wir uns oft vielleicht selbst im Wege. Und mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich habe mir das letztens in mein Journal aufgeschrieben. Und zwar, kennst du The Hedgehog-Konzept?
Erzähl mal gerade. Ich glaube, ich weiß, was es ist.
Also Hedgehog-Igel, ne? Ja, also da wird verglichen der Fuchs mit dem Igel.
Ah, ja.
Der Fuchs ist ein Tier, das viele Dinge kann. Und der Igel kann quasi nur eine Sache, aber die sehr gut.
Ja.
Und deswegen, also hier steht auch, dass die erfolgreichsten Firmen, die haben einen Fokus auf eine Sache. Ich weiß nicht, hast du mir das erzählt mit Apple und Microsoft heute Mittag? Ja, ne? Was war das nochmal?
Es geht um die Geschichte, dass es war vor einigen Jahrzehnten, glaube ich, aber dass du, wenn du Microsoft Manager gefragt hast, mit was ihr Ziel ist, dann hieß es, ja, wir wollen besser sein als Apple, ja, in dem, was sie tun. Und wenn du Apple-Leute gefragt hast, was ihr Ziel ist, dann haben sie gesagt, wir wollen die Erfahrung, die Experience für unsere Kunden und Nutzer schaffen, dass das die beste Erfahrung ist, die die haben können.
Ja, genau. Und ich glaube, wenn du die jetzt erfolgreichsten Firmen dir anschaust, die aus West-USA kommen, die haben alle diese Singularity-Focus. Also die sagen ja, also wenn ich mir Amazon angucke, ja, Relentless Customer Focus, ist ja auch so, ja. Also jeder, der bei Amazon mal sich einmal beschwert und sagt, hier, ich habe ein Problem, die lösen das auf. Egal, was es kostet, ne?
Ich denke, das ist wichtig zu sagen, es ist, wenn du fokussierst, oder Hedgehog-Prinzip auch, dass es nicht heißt, das ist eine kleine Minisache, die ich auf einen granularen Level hebe. Ja, als Unternehmen wirst du nicht erfolgreich sein, wenn du nur ein Produkt hast. Wenn du sagst, wir sind doch fokussiert. Das mag anfangs hilfreich sein, aber ich glaube schon, dass du dein Prinzip, deine Stärke so nutzen solltest, dass du, das kann auch ruhig mehrere Produkte sein, aber es muss alles in eine Richtung gehen. Ja, das muss einem Prinzip letztendlich folgen, auf das du die Gemeinschaft, das Unternehmen, die Mitarbeiter einschwören kannst, was auch verständlich ist. Ja, sei es jetzt einen Kundenfokus oder sei es eine Erfahrung, eine Experience zu schaffen oder die Vorteile, die du durch Technologie hast, zu nutzen in einer bestimmten Weise und dich nicht zu verheddern in komplett disjunkte Bereiche. Es sei denn, du stellst dich so auf als Unternehmen und das ist deine Stärke, die du nutzt. Ja, auch da wiederum kannst du, glaube ich, erfolgreich sein. Aber es ist, glaube ich, nicht so ganz trivial zu sagen, ich fokussiere mich nur auf eine Sache.
Weißt du, was schon helfen würde, wenn Leute sich dafür entscheiden, was sie nicht mehr machen wollen? Also welche Produkte willst du nicht mehr vorhalten, ja? Oder welche Prozesse willst du nicht mehr bedienen?
Da hast du doch was geschrieben zuletzt.
Da habe ich einen Post gemacht und ich bin voll dahinter. Ich meine, das ist ein Thema, was der Elon Musk ja auch propagiert. Das ist ja auch ein Beispiel von ihm, dass er sagt, jedes Land oder jede Firma hat sich über Jahrzehnte erlaubt, dass sie on top mehr und mehr Regeln aufgestellt haben oder Prozesse aufgestellt haben. Und das Problem an der Geschichte ist, dass keine dieser Regeln eine Halbwertszeit hat, sondern die kommen immer nur on top. Und das Beispiel, was er gibt, ist, dass dann David sozusagen den Goliath mit diesen vielen Regeln am Ende sozusagen handlungsunfähig macht. Und David in diesem Fall sind die Regeln, die immer on top dazukommen. Und Goliath ist dann das Land oder die Firma. Der Vorschlag, den er macht, ist, dass man Regeln einführen sollte, weil die Annahme ist, dass du eine Regel brauchst, ja, die erfüllt einen Zweck, aber die muss eine Halbwertszeit haben. Irgendwann ist sie dann, läuft die aus, die Zeit, und dann muss man nochmal evaluieren, ob die Regel noch gebraucht wird. Weil sonst hast du ja ein System, was Ultima Ratio zum Stillstand kommt. Und by the way, ich habe jetzt vorhin, als wir aufnehmen wollten, ich gucke ja keine Nachrichten, aber ab und zu, wenn ich mich einlogge, dann sehe ich ja, was gerade so passiert. Der Elon Musk, der unterstützt ja den Donald Trump ziemlich stark gerade, und er sagt, der Grund ist, halte ich mal fest, er sagt, der Grund ist, wenn Donald Trump nicht gewinnt, sondern die Demokraten gewinnen, dann werden die in dieser Legislaturperiode das Electoral College System kippen, und das wird dann dazu führen, dass es nur noch eine demokratische Partei gibt. Also es werden nur noch demokratische Parteien gewinnen können, weil in USA, wenn man eine Umfrage machen würde, dann würden von den 350 Millionen Menschen, die da leben, 70% die Demokraten wählen, weil die Demokraten eher von ihrem Mindset her zu den Menschen im Land passen. Aber aufgrund des Electoral College Systems kommen halt die Republikaner auch gleich oft zum Zuge. So, und warum will er jetzt nicht, dass die Demokraten gewählt werden? Weil er sagt, dass die bekannt sind dafür, immer mehr Regeln einzuführen. Und er sagt, wenn du mehr Regeln einführst, dann paralysierst du damit das Land und die Menschen. Und damit würde ich gerne den Kreis wieder zurückschließen. Also die Frage ist, wie können wir als Führungskräfte unterstützen, dass unsere Mitarbeitenden, unsere Kollegen, die Kultur in unserer Firma ist, eine ist, in der die Menschen mutig sind, Sachen das erste Mal auszuprobieren.
Ja, also weil ich gerade, ob ich ein politisches Statement abgeben soll, ich lasse es mal sein. Was das angeht, das führt uns, glaube ich, zu weit. Kann man auch mal vielleicht eine Folge aufnehmen, ein bisschen über die Politik dann sprechen, über Deutschland, USA oder wo immer. Aber du hast recht, wie schaffen wir eine Kultur, in der Menschen keine Sorge haben müssen, diese neuen Wege zu gehen? Oder sogar, ich glaube, du musst einen Schritt weitergehen, indem sie einen Anreiz finden, diese neuen Wege zu gehen, weil sie es nicht anders gelernt haben, oder ein Großteil zumindest, diesen Weg nicht zu gehen, weil es ja bequemer ist, letztendlich nach dem Status quo weiter zu handeln. Ich glaube, es ist zu leicht zu sagen, wir führen eine Regel ein, die das befürwortet. Ja? Kultur schaffst du ja nicht mit einer Regel in der Form. Also du kannst ja nicht sagen, die Regel ist jetzt, jeder muss 3 neue Vorschläge machen im Jahr. Oder auch eine Regel zu sagen, wir schaffen jedes Jahr einen Prozess ab, ist, glaube ich, nicht das Mittel der Wahl, um zu sagen, wir werden weniger prozesslastig, sondern muss ja durch einen anderen Anreiz schaffen, dass die Leute den Mehrwert erkennen, dass da ein Belohnungssystem dahinter ist schon und nicht durch Bestrafungssysteme. Das denke ich auch nochmal. Konkret, ich glaube, Vorleben ist eins natürlich, um zu zeigen, diese wie wir häufig sagen, psychologische Sicherheit zu schaffen, dass du nicht auf die Nase fallen kannst, wenn du mal einen anderen Weg gehst. Ja, du bist für das verantwortlich, was du tust, und trotzdem hat es einen Vorteil, wenn du mal einen neuen Weg gegangen bist. Ich glaube, was dabei entscheidend ist, sind nicht die, unter anderem, die den Weg gehen, und das sind die First Follower, wenn du das Prinzip kennst. Das sind diejenigen, die dann auch mal sagen, ja, ich unterstütze das, diesen neuen Weg. Diejenigen, die den Mut haben, diesen neuen Weg zu gehen, ist das eine. Aber wenn du als Führungskraft dann sagst, hey, Mitarbeiter A, du gehst einen mutigen neuen Weg, ich unterstütze das, ich bin dein Follower, ich bin zwar deine Führungskraft, vollkommen egal, aber ich folge dir in deinem Weg da, ich unterstütze dich dabei, dann schaffst du, dass da eine Gemeinschaft leicht daraus entsteht, die dann sehen, okay, da ist einer, der geht den Weg. Ah, und der XY, der Chassé, der folgt dem sogar. Der geht dem mit. Also da muss das dran sein, da folge ich auch. So schaffst du, glaube ich, ein Movement zu kreieren. Aber du brauchst auch ein paar Leute, die diesen Umschwung erstmal schaffen und den Mut haben, die nicht du bist. Wenn du es als Person machst, ist das schön und gut. Aber wenn es andere machen, die bisher nicht so waren, dann hast du einen Unterschied gemacht.
Ich habe dir gefolgt und ich habe mich parallel gefragt, also habe ich das schon irgendwo gemacht? Und wie würde das aussehen? Also wem könnte ich folgen in der Firma? Und mir ist aufgefallen, das ist ein kulturelles Thema. Also das hat ja was mit Mindset zu tun, Offenheit zu tun. Und ich glaube, die Conclusio für mich hier ist, irgendwann war der erste Mensch da, der gesagt hat, ich als Frau, ich möchte auch gerne in einem Vorstand sein. Oder ein Mensch, der so aussieht wie ich, der dann gesagt hat, hey, ich möchte in einem DAX-Vorstand sein. Ich kann das. Warum nicht? Und weil diese Person das gemacht hat, Gott weiß mit welchem Mut oder unter welchen Umständen, haben dann andere Personen diese Menschen gesehen und gesagt, cool, ey, wenn die das kann, dann kann ich das doch auch, ja? Und ich glaube, das hat wahnsinnige Kraft. Weißt du, das ist mir letztens auch aufgefallen. Mir hat jemand gesagt, hier, was du machst, wie du mit Leuten redest, die Leute schauen da drauf, ne? Und ich schaue ja auch da drauf, wie unsere Vorstände miteinander umgehen und so weiter. Das hat Kraft. Und deswegen glaube ich, muss man ganz vorsichtig überlegen, welches Mindset habe ich und wie kommuniziere ich das auch an meine Kollegen im Unternehmen, weil das halt wirklich Impact hat.
Und ich denke, du kannst deinen Mut insofern übertragen, indem du Leute dazu ermunterst und ihnen offen Unterstützung zeigst, die das dann mal wagen. Ja, weil du eben ihnen auch gesagt hast, du hast mir zuletzt von einem Mitarbeitergespräch mal erzählt, ohne Namen zu nennen, dann zu sagen, hey, da kam jemand an, nach irgendwas zum Erlaubnis zu fragen, und du hast die Person unterstützt. Und ich glaube, das ist genau das, was es braucht. Die Leute haben ja Ideen und das ist ja keiner auf den Kopf gefallen. Das sind ja gut ausgebildete, schlaue Leute, die Ideen haben, die bisher nur nicht, aus welchen Gründen auch immer, diese verfolgt haben. Wenn du da den Mut zusprichst und auch öffentlich machst, sagen, hey, der geht den Weg, ist mutig, ich bin dabei, ich bin da voll dahinter. Und Zweifel, wenn der voll gegen die Wand fährt, dann fahre ich mit, ja, und ich stelle mich auch davor. Das sehen ja Leute. Damit schaffst du nochmal diese Stärke zu multiplizieren. Ja, das sind Menschen, die deinem Weg folgen, aber das sind Menschen, die den Leuten folgen, die du unterstützt. Das ist, glaube ich, dann der multiplikatorische Effekt.
Ich würde vielleicht eine letzte Sache noch ergänzen. Und zwar, es kann ja sein, dass du Leute in deinem Team hast oder in deiner Umgebung hast, die sogar in der Lage sind, Sachen zu machen, die du selber gar nicht kannst. Und auch dazu supporten, zu sagen, hey, ich kenne mich zwar nicht so im Detail aus, aber ich glaube daran, dass jemand wie du das schaffen kannst. Also das wäre ein Appell. Und der zweite Appell an die Zuhörer ist auch vielleicht zu überlegen, wo ist denn eigentlich meine Begabung und wo habe ich denn so eine innere Unruhe, dass ich denke, warum machen wir denn die Sachen so, wie wir sie machen? Die kann man noch besser machen. Und da einfach mutig zu sein und mal der Erste oder die Erste zu sein, die einfach Sachen mal hinterfragt. Warum machen wir das so? Und einfach mal probieren.
Ja, und da würde ich ergänzen und dann zum Schluss auch noch sagen, erforscht doch mal, was euch zurückhält. Welche Bequemlichkeit, beziehungsweise was passiert, wenn ihr das nicht versucht, was ihr versuchen wollt? Gibt es den schönen Spruch, what if you could not fail? Was würdest du dann machen? Das finde ich immer ganz schön zu sagen. Was würdest du dann morgen machen oder heute und jetzt? Wenn du wüsstest, du könntest nicht versagen, es könnte nicht scheitern, was du tust. Ja, was würdest du dann machen? Ich möchte noch die Ärzte zitieren. Ja, ich weiß nicht, ob ich singen soll. Wahrscheinlich besser nicht. Aber Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Ja, und dann geht es ja weiter und so weiter.
Ja, ja.
Und die Eltern, die wissen ja auch, und letztendlich erwarten die von ihrem Sohn, dass der in einen sicheren Hafen geht und sowas macht. Ja, also hört das an, das Gesang ist besser.
Wie du schlecht. Wieder aussiehst.
Wie du
Löcher
wieder
in der Hose. Aussiehst.
In der Hose.
Und immer dieser Lärm.
Genau. Ja, wir machen immer eine Music Session draus. Aber auch das gibt nicht so viel drauf, was andere sagen, eure Eltern, ja, hört auf die, klar. Aber auch nicht immer, was euren Job angeht oder was euren weiteren Lebensweg angeht. Ihr seid da im Driver's Seat und nutzt die Chancen und die Talente, die ihr habt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke.
Danke dir, Shazib. Und jetzt singen wir noch ein bisschen Ärzte, oder?
Ja, aber offline.
Also, sehr schön.
Also, mach's gut. Bis bald, Andi.
Bis bald.
Ciao.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Kachava's All-in-One Nutrition Shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you can even savor the season with their limited edition chocolate mint. There are endless ways to personalize your cachava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of cachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to kachava.com and use code FITNESS for 15% off. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code FITNESS.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.